Hallo und herzlich willkommen zu Lokalrunde, dem Podcast der Waldeckischen Landeszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Und du hörst Folge 21 vom 21. Oktober 2025. Mein Name ist Dennis Schmidt. Ich bin Gastgeber in der Lokalrunde und Redakteur in der Lokalredaktion in Korbach. Und heute geht es unter anderem um folgende Themen: wie mehr regionale Ware auf den Tellern der lokalen Gastronomie landet, warum weniger Touristen ins Waldecker Land finden und wie KI dabei helfen soll, die Natur im Nationalpark zu schützen und zu verstehen. Beim Thema im Fokus befassen wir uns heute mal mit einem Hobby, das im Waldecker Land doch so einige Menschen haben, zu dem es aber, glaube ich, so einige falsche Vorstellungen gibt. Es geht ums Hobby Kommunalpolitiker. Dazu habe ich mir einen Gesprächspartner ins Studio geholt, der sich seit fast 30 Jahren engagiert und einsetzt. Und da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Los geht's. Wir schauen aber erstmal in die Woche im Rückblick, was ist passiert, was hat Waldeck bewegt. Und die erste Nachricht kommt aus Birkenbringerhausen. Der 34-jährige Nebenerwerbslandwirt Jan-Niklas Paul, der hat da im Sommer 2025 erstmal 2 Hektar Bio-Nutzhanf angebaut. Und das auch mit Erfolg. Die Ernte von 2 Tonnen Hanfsamen verkauft sich hervorragend nach seinen Angaben. Die Ölmühle Haubern und 2 Bäckereien haben Interesse gezeigt. Paul verwendet ausschließlich zertifiziertes THC-freies Saatgut, das er bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung anmelden musste. Der Anbau verlief problemlos. Hanf ist anspruchslos, lockert mit seinen Pfahlwurzeln den Boden und unterdrückt Unkraut von selbst. Nach der THC-Kontrolle durch den Prüfdienst erntete Paul Ende September mit dem Mähdrescher. Die Idee zu dem Projekt kam ihm zufällig bei einem Besuch in Sompla, wo ein Bekannter eine Ölpresse betreibt. Da der Versuch erfolgreich war, plant Paul jetzt eine Wiederholung. Matthias Eckel vom Kreisbauernverband bezeichnet Hanf als Nischenprodukt und würde eine stärkere regionale Verarbeitung durchaus begrüßen. Paul ist derzeit der einzige Hanfanbauer im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Mal gucken, ob es so bleibt. Blick ins Waldecker Land allgemein. Jetzt ist nämlich der richtige Zeitpunkt für die Grippe- und Corona-Impfung. Das sagt Dr. De Bender aus Willingen. Mit dem Herbst steigt die Zahl der Atemwegsinfektionen und die Grippewelle erreicht ihren Höhepunkt meist nach Weihnachten. Die Ständige Impfkommission empfiehlt jetzt die Impfung besonders für Menschen ab 60 Jahren, für Schwangere, für chronisch Kranke und medizinisches und pflegendes Personal. Der Körper braucht so 10 bis 14 Tage, um Antikörper aufzubauen. Wer also erst im Januar kommt, ist oft zu spät dran. Bender betont, eine Impfung ist kein Schutzschild gegen jede Erkältung, aber sie senkt das Risiko für schwere Verläufe deutlich. Deutschland gilt im internationalen Vergleich als Land der Impfmuffel, obwohl die Impfbereitschaft seit Corona ja ein wenig zugenommen hat. Die Grippeschutzimpfung muss jährlich wiederholt werden, da sich die Viren ständig verändern. Die elektronische Patientenakte soll künftig Impfungen digital erfassen und an fällige Impfungen erinnern. Das wäre doch mal was. So können Impflücken dann schneller erkannt und geschlossen werden und die Daten sollen dann automatisiert übertragen werden. Ich sage mal so, wir bleiben mal dran. Und es geht nochmal an den Edersee, der beschäftigt uns ja irgendwie in jeder Folge und der Konflikt zwischen Weser- und Edersee-Anrainern, der verschärft sich jetzt. Die Weserregion bereitet über 4 Bundesländer hinweg eine Gegenresolution vor, als Reaktion auf die Eder-Resolution, mit der die heimische Region Änderungen in der Bewirtschaftungsvorschriftung gefordert hatte. Bei der Jahreshauptversammlung der Interessengemeinschaft Oberweser auf dem Edersee, da prallten die Positionen jetzt aufeinander. Thorsten Meyer von der Personenschifffahrt Edersee forderte von der Flotte Weser niedrigere Geschwindigkeiten, um Wasser zu sparen. Jörg Menze konterte, auf der Weser gehe seit August nichts mehr, während auf dem Edersee noch gefahren werde. Michael Schünemann, Landrat des Kreises Holzminden, der kündigte die Gegenresolution an. Der Wirtschaftsverband Weser und der Weserbund stoßen sie an. 5 Landkreise entlang der Weser wollen sie durch ihre Kreistage unterstützen. Die Kernforderung: an der Betriebsvorschrift für den Edersee darf sich nichts ändern. Die Weserregion wirft damit ihr politisches Gewicht gegen den Landkreis Waldeck-Frankenberg in die Waagschale. Föhls Bürgermeister Carsten Karlhöfer verteidigte die Edersee-Resolution und bot Gespräche über mögliche Lösungen an. Wir blicken nochmal nach Bad Aurelsen und diese Stadt ist ja bekannt für mehrere Namen. Einer davon ist Christian Daniel Rauch. Und der wurde am 2. Januar 1777 in Bad Aarhusen geboren und zählt zu den bedeutendsten Bildhauern seiner Zeit. Sein Grabmal für Königin Luise machte ihn so berühmt, dass er bald mehr Aufträge erhielt als der renommierte Schadow, der dann humorvoll kommentierte: "Mein Ruhm ist in Rauch aufgegangen." Sein bekanntestes Werk ist das Reiterstandbild Friedrichs des Großen unter den Linden in Berlin. Und auch in München prägt eine überlebensgroße Statue von ihm den Max-Joseph-Platz. Rauch war das fünfte von sechs Kindern eines fürstlichen Kammerdieners und wuchs im Hoppenhof auf. Mit 13 Jahren begann er eine Lehre beim Bildhauer Friedrich Valentin in Helsen, wechselte später nach Kassel und wurde schließlich Lakai der Königin Luise. Der große Bildhauer Schadow wurde auf ihn aufmerksam und beschäftigte ihn. 1804 erhielt Rauch ein sechsjähriges Stipendium für einen Studienaufenthalt in Italien. Seine Heimatstadt stiftete er die allegorischen Figuren Glaube, Liebe, Hoffnung, die während der Kirchenbauarbeiten im Christian-Danien-Rauch-Museum untergebracht sind. Bad Aarhusen pflegt die Erinnerungen an den klassizistischen Bildhauer in zwei Museumsgebäuden, wo auch Werke befreundeter Künstler gezeigt werden. Na, der Tourismus im Landkreis und im Heiliger Land, der schwächelt etwas. Im ersten Halbjahr 2025 gingen die Übernachtungen um 2,7% zurück, die Ankünfte um 1,3%. Verglichen mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 sind die Ankünfte um 3,3% gesunken, die Übernachtungen um 7,2%. Hauptgrund sind fehlende ausländische Gäste, vor allem aus den Niederlanden und Belgien. Während Gäste aus Deutschland stabil rund 3 Millionen Übernachtungen verbuchen, brachen die Zahlen aus dem Ausland dramatisch ein. Von über 300.000 Übernachtungen um 2010 auf zuletzt keine 170.000, also 130.000 weniger. Im ersten Halbjahr 2025 waren es nur noch knapp 65.000. Zusätzlich verkürzen Gäste dann auch noch ihre Aufenthalte. Geschäftsführer Klaus-Dieter Brandstätter vom Touristikservice Waldeck-Eder Bergland, der sieht mehrere Gründe. Niederländer und Belgier reisen zunehmend ans Mittelmeer. Urlaub in Deutschland ist teurer geworden, besonders wegen hoher Personalkosten. Menschen sparen nicht am Urlaub, sondern im Urlaub. Zweit- und Dritturlaube fallen aus, Buchungen erfolgen immer kurzfristiger, abhängig vom Wetter. Positive Entwicklungen gab es am Edersee und in Diemelsee. Verluste in Bad Wildungen, Korbach, Frankenberg und Battenberg. Und auch der Juli setzte den negativen Trend fort. Die Hoffnungen ruhen jetzt auf einem guten Herbst und auf einem schneereichen Winter. Twistetal. Da haben am 21. Oktober die Gemeindevertreter mit zwei geplanten Batteriespeichern sich beschäftigt. Die Firma Westfalen Weser Energie will einen Speicher mit bis zu 80 Megawatt bauen. Die Firma Stateray Energy plant sogar 400 Megawatt. Beide Anlagen entstehen nahe dem Umspannwerk der Firma TenneT und sollen Netzschwankungen ausgleichen. Wenn zu viel Wind und Sonnenstrom produziert wird, dann füllen sich die Speicher und geben die Energie ab, wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht. Die Unternehmen werben mit Gewerbesteuereinnahmen und Pachteinnahmen für gemeindeeigene Flächen. Die CDU Twistetal, die spricht sich für den Bau eines Batteriespeichers im Umspannwerk Nähe aus. Fraktionsvorsitzender Marc Wäscher betont, das Vorhaben sei technisch sinnvoll, wirtschaftlich attraktiv und nutze vorhandene Netzanbindungen optimal. Zurückhaltend zeigt sich die CDU bei weiteren Photovoltaik-Freiflächenanlagen, die wertvollen Ackerboden verbrauchen und geringere Gewerbesteuereinnahmen bringen. Stellvertretender Fraktionsvorsitzender Heiko Griese sagt, wir sind für erneuerbare Energien, aber mit Augenmaß. Die CDU bat um eine Bürgerversammlung zum Thema im Januar oder Februar 2026, um Bürger zu informieren und Positionen offen zu diskutieren. Wir sind dann dabei. In Korbach, da ging es am 8. Oktober hoch her. Da hat die Polizei versucht, mit einem Großaufgebot den flüchtigen Tatverdächtigen Kenan Mehovic in Korbach festzunehmen. Ohne Erfolg. Gegen 6 Uhr verschafften sich Beamte des hessischen Spezialeinsatzkommandos Zugang zu einer Wohnung in einer Korbacher Wohnsiedlung. Anwohner wurden durch einen lauten Knall geweckt, doch der 40-Jährige konnte nicht angetroffen werden. Nach ihm wird per europäischem Haftbefehl wegen Totschlags gefahndet. Staatsanwältin Annika Berg von der Staatsanwaltschaft Arnsberg bestätigte, dass Hinweise auf den Aufenthaltsort vorlagen. Der Einsatz steht im Zusammenhang mit einer Gewalttat in Menden vom 22. August. Dort wurden durch Schussabgaben ein 45-jähriger Mann getötet und ein 49-jähriger Mann schwer verletzt. Mittlerweile gibt es Hinweise auf ein weiteres mögliches Tatopfer. Nach bisherigem Ermittlungsstand handelt es sich bei den Angegriffenen um Handwerker, die für den Tatverdächtigen gearbeitet hatten und mit ihm in Streit geraten waren. Die Polizei geht von einer gezielten Tat aus. Mijović könnte bewaffnet sein. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer den Gesuchten sieht, soll sofort den Notruf 110 wählen und sich nicht nähern. In Affoltern, da steht der Infopoint am Tollenhaus, der steht leer, nachdem die Familie Eberts ihren Pachtvertrag jetzt gekündigt hat. Die Gemeinde sucht einen neuen Pächter für das Gastronomiegebäude zwischen Affolterner See, Radstrecke und Zufahrt zur Sperrmauer. Christine Prinz, die ist zuständig für kommunale Liegenschaften, die sieht großes Potenzial. An der Rendezvous-Haltestelle überschneiden sich seit Dezember 24 ganzjährig 4 Buslinien, im Sommer sogar 5. Die Gemeinde plant dort einen barrierefreien Treffpunkt. Ein Förderantrag ist gestellt. Wartende Fahrgäste könnten das Restaurant nutzen, auch Busfahrer in der Pause. Das Interesse überrascht positiv. Mehrere Interessenten haben sich bereits gemeldet, während andere Standorte in der Gegend Probleme haben, Pächter zu finden. Die Gemeinde zeigt sich hier flexibel. Eine ganzjährige Vollbewirtschaftung sei wegen schwacher Winterauslastung schwer zu leisten. Denkbar wären Selbstbedienungsautomaten, wie sie aktuell in mehreren Ortschaften erprobt werden. Das Gebäude umfasst Küche, 80 Quadratmeter Gastronomie, Terrasse und Büroräume. Die Ausschreibung läuft bis 30. November. Der Vertrag ist zunächst auf 3 Jahre befristet, mit Aussicht auf Verlängerung. Interessenten, die melden sich bei Christine Prinz. Ich schreibe die Nummer mal in die Shownotes und sie lautet trotzdem 05623 808 122. Interessante Nachrichten gibt es aus Bad Wildungen in dieser Woche. Die Wicker-Gruppe, die verlegt im ersten Quartal 2026 den Krankenhausbereich der Hartwaldklinik 1 aus Bad Westen nach Reinhardshausen in die Werner-Wicker-Klinik. Betroffen sind die neurologische Akutklinik, neurologische Frührehabilitation, Multiple Sklerose-Ambulanz und Radiologie. Der Reha-Bereich bleibt bestehen und wird sogar ausgebaut. Wicker reagiert damit auf die Ende 2024 beschlossene Krankenhausreform, die höhere Anforderungen an Ausstattung, Personalqualifikation und Kooperationen stellt. Geschäftsführungsmitglied Philipp Matthias: Man wolle weiterhin umfassende neurologische Versorgung anbieten, von Akutbehandlung nach Schlaganfall bis zur weiterführenden Rehabilitation. Mit der Verlagerung konzentriert Wicker in Reinhardshausen seine 2 großen Akuteinrichtungen und sichert so deren Existenz unter den neuen Rahmenbedingungen. So ist zumindest der Plan. Die neurologische Rehabilitation in der Hartwaldklinik 1 wird um zusätzliche Kapazitäten erweitert. Bad Wildung wird damit als größter deutscher Reha-Standort mit 18 Akut- und Reha-Kliniken gestärkt. Die Ballung medizinischer Kompetenz erleichtert die Gewinnung von Fachkräften und bietet Ärzten trotz ländlicher Struktur viele Facharztausbildungen. Alle Mitarbeiter in der Patientenversorgung des Krankenhausbereichs erhalten einen neuen Arbeitsplatz in Reinhardshausen. In anderen Bereichen gibt es moderaten Stellenabbau. So lange ist die Fertigstellung der Bahnstrecke zwischen Warburg und Helsen her. Und jetzt wurde die Bahnbrücke über die Helser Rauchstraße komplett erneuert. Die Kurhessenbahn engagierte ein Glasbauunternehmen aus Sachsen, das seit 4. Oktober rund um die Uhr die alte Brücke demontierte und Fundamente für neue Widerlager schuf. Zeitweise waren 5 Bagger gleichzeitig im Einsatz. Am Donnerstag hob ein Schwerlastkran die vorgefertigte Brücke dann in Millimeterarbeit auf die richtige Position. Die alten Widerlager aus Stampfbeton und Natursteinmauerwerk, die stammen von 1888, 1889. Teile wurden 1931 und 1973 erneuert. Der bisherige Stahlüberbau, das war eine genietete Vollwindträgerkonstruktion mit 12,42 Metern Stützweite und 4 Metern Durchfahrtshöhe. Da ein Neubau wirtschaftlicher als eine Sanierung erschien, ersetzt man jetzt die alte Brücke durch eine moderne eingleisige stählerne Trogbrücke mit Schallschutz. Sie wurde in einer Schiffswerft an der Elbe bei Dessau vorgefertigt, um Bauzeit und Verkehrseinschränkungen zu minimieren. Die neue Brücke hat 16,5 Meter Stützweite, 1,20 Meter Konstruktionshöhe und 16,7 Meter Gesamtlänge. Alle Unterbauten entstanden als Fertigteile mit Gewichten bis über 40 Tonnen. Die Rekordbauzeit? Nur vom 4. bis 26. Oktober war die komplette Erneuerung abgeschlossen. Nach 400 Jahren Ausrottung hat sich der Biber in Hessen wieder ausgebreitet und besiedelt, ja, in allen größeren Fließgewässern. Das kennen wir. Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie zählte im August knapp 790 Biberreviere und schätzt den Bestand auf rund 2600 Tiere. Im Landkreis Waldeck-Frankenberg sind 15 besetzte Reviere bekannt. Die Försterin Pia Hesse-Edenfeld schätzt den Bestand auf mindestens 50 Tiere. Bibernachweise stammen vorwiegend aus dem Bereich der Eder, östlich des Edersees und vom Diemelsee. Die Tiere leben in Familienverbänden, fällen Bäume und bauen Dämme, so wie man das sich eben so vorstellt. Manchmal entstehen Probleme, wenn landwirtschaftliche Flächen betroffen sind. Eingriffe in den Lebensraum sind aber genehmigungspflichtig und nur sehr bedingt möglich, das betont Hesse-Edenfeld vom Forstamt Frankenberg-Vöhl. Sie koordiniert als Funktionsbeschäftigte Naturschutz die erforderlichen Maßnahmen und beteiligt die zuständigen Behörden. Der Biber zählt zu den streng geschützten Tierarten. Er darf nicht bejagt werden und hat viele positive Effekte. Er schafft neue Lebensräume, fördert Artenreichtum, Biberdämme mildern Hochwasser ab. Und Hesse-Edenfeld sagt, wir sind sehr froh, dass er da ist. Der Biber gilt als Ökosystemingenieur und hat andernorts kostenlos Renaturierungsmaßnahmen umgesetzt, die sonst tausende Euro kosten würden. Die Kommunalbetriebe Nordwald KBN, die müssen die Gebühren in Folgmaßen deutlich erhöhen. Seit 2020 organisieren die KBN für Bad Arolsen mit 17.000 Einwohnern und Volkmarsen mit 7.000 Einwohnern die Wasserversorgung, Abwasserbehandlung, Müllentsorgung und Straßenreinigung. Das Ziel sind einheitliche Standards und Gebühren, doch die gewachsenen Unterschiede müssen noch ausgeglichen werden. Im Wirtschaftsplan stehen Einnahmen von 11,25 Millionen Euro und Aufwendungen von 12,5 Millionen Euro. Investitionen von rund 7,3 Millionen Euro sind eingeplant, 6 müssen davon fremdfinanziert werden. Die größten Projekte: Wasser- und Kanalbau in Steinmetzstraße, Zollnerstraße und Elsa-Brandström-Straße. Volkmarsen profitierte 5 Jahre lang von günstigen Gebühren. Wegen Überschüssen bei der Fusion wurden Abwassergebühren mit bewusster Unterdeckung von 1,75 Euro pro Kubikmeter auf nur 2,90 Euro festgesetzt. Diese Überschüsse sind nun aufgebraucht und eine hauskömmliche Gebühr wird jetzt nötig. Die Verbandsversammlung fasste einen Ankündigungsbeschluss. Und der heißt, die Wassergebühr in Volkmarsen könnte auf maximal 2,96 Euro steigen. Die Abwassergebühr auf maximal 3,85 Euro. Denkbar sind auch niedrige Beiträge. Details werden voraussichtlich im Frühjahr entschieden, sobald die Eröffnungsbilanz vorliegt. Zum Vergleich, in Bad Arolsen betragen die Gebühren seit 2020 stabil 2 Euro für Wasser und 3 Euro für Abwasser. Im Nationalpark Kellerwald-Edersee, da startet ein ganz interessantes Projekt, ein KI-Projekt. Das Projekt KI-Nationalpark. Und da baut man gemeinsam mit weiteren deutschen Nationalparken und Wildnisgebieten ein KI-gestütztes System zur Naturbeobachtung auf. Ziel ist, die Rolle der Nationalparke als CO2-Senken zu stärken, den Schutz der biologischen Vielfalt zu verbessern und Grundlagen für zukunftsfähiges Management zu schaffen. Das Bundesministerium für Umwelt, das fördert das vom Verein Nationale Naturlandschaften koordinierte Projekt, das mit der Uni Freiburg und Biometrio.earth umgesetzt wird. Im Kellerwald-Edersee sind über 80 Fotofallen und 40 Audiologger im Einsatz. Die Audiologger nehmen alle 10 Minuten für eine Minute Umgebungsgeräusche auf und die Klimalogger erfassen Bodenfeuchte und Lufttemperatur. Die Aufnahmen fließen in ein bundesweites Netzwerk. Eine künstliche Intelligenz wertet die Daten automatisiert aus, identifiziert Arten, erkennt Störungen und zeigt Zusammenhänge zwischen Klima, Biodiversität und Nutzung. Projektkoordinatorin Marla Schulz sagt, mit KI-Nationalpark schaffen wir ein Werkzeug, das den Schutzgebietsverwaltungen erstmals schnelle, belastbare und vergleichbare Daten an die Hand gibt. Das Projekt läuft von 2025 bis 2027 in 13 Nationalparken und zwar in Wildnisgebieten. Zum Ende sollen standardisierte Erfassungsverfahren, eine Bestandsaufnahme der Artenvielfalt und konkrete Handlungsempfehlungen für das Schutzgebietsmanagement vorliegen. So trägt das Projekt zur Erhaltung des Naturerbes und zur Entwicklung naturbasierter Klimaschutzlösungen bei. Wir sind ja auf die Ergebnisse schon mal gespannt. Und das war der Blick zurück in die Woche. Wir schauen jetzt mal auf das Thema im Fokus. Und wie du vielleicht weißt, am 15. März 2026 sind in Hessen Kommunalwahlen. Und damit sind sie dann auch im Waldecker Land. Und all überall stellen sich neue Kandidaten und alte Bekannte zur Wahl. So langsam rühren sie überall die Werbetrommel für ihre Partei oder ihre Vereinigung. Doch was heißt es eigentlich, sich im Ehrenamt zu engagieren? Wie läuft sowas ab? Welche Aufgaben und Herausforderungen stehen vor einem? Auf diese Fragen habe ich mit jemandem Antworten gesucht, der sich damit auskennen muss. Und das ist Kai Schumacher, der seit fast 30 Jahren aktiv in der Korbacher Kommunalpolitik ist. Ein sehr interessantes Gespräch. Rein geht's. Und zu diesem Thema habe ich einen besonderen Gast bei mir im Studio. Ich freue mich, dass es jemand ist, der sehr viel Erfahrung in der Kommunalpolitik mitbringt. Er sitzt in der Korbacher Stadtverordnetenversammlung, aber nicht nur da. Er ist hier und da in der Kommunalpolitik tätig und das seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten, muss man sagen. Und ich freue mich, dass du da bist. Wie heißt du?
Ich bin der Kai Schumacher.
Hallo, Dennis. Wie alt bist du?
Ich bin 61 Jahre alt.
61 Jahre alt. Und was machst du so beruflich?
Ich bin gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann und beschäftige mich in meinem Hauptberuf hauptsächlich mit der Aufstellung von Automaten, Unterhaltungsgeräten, habe eine große Dartliga, die mich sehr in Anspruch nimmt, auch am Wochenende. Ja, und das ist das, wo ich so mein Tagesgeschäft mit verbringe.
Ja, und dann gibt's noch das Abendgeschäft, wenn man das so nennen will, oder ein Zusatzgeschäft, weswegen du heute hier bist. Du bist nämlich in der Stadtverordnetenversammlung und Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler.
Ja, das bin ich schon seit, in der Stadtverordnetenversammlung bin ich seit 1997. Da bin ich als Nachrücker bei den Freien Wählern reingerutscht und bin dann 2001 schon Fraktionsvorsitzender geworden, als der Uwe Stoiber dann in Lichtenfels Bürgermeister wurde, brauchten die da jemanden, der da mit Herz und Hand handelt und ja, seitdem bin ich da auch als Fraktionsvorsitzender bis zum heutigen Tage tätig.
Und deswegen bist du heute hier mit gewisser Expertise sozusagen. Jetzt hast du schon gesagt, wie du damals dazu gekommen bist. Du bist einer der dienstältesten Kommunalpolitiker, kann man ja so sagen, im Waldecker Land zumindest. Was hat sich denn in der Zeit so im Rückblick jetzt grundlegend mal geändert in der Zeit? Was würdest du sagen?
Ja, grundlegend geändert hat sich eigentlich nicht ganz so viel. Die politischen Aufgaben von Stadtverordneten und auch Kreistagsabgeordneten ist im Haupt, sich um das Wohl der Stadt zu kümmern. Hier geht es nicht darum, seine eigene Reputation in den Vordergrund zu stellen, sondern hier geht's oder sich bekannt zu machen und zu glänzen. Hier geht es wirklich darum, sich um das Wohl der Stadt zu kümmern. Man hat hier Aufgaben, man hat soziale Verantwortung, man hat Dinge zu entscheiden, für die man gewählt ist, die dem Bürger hoffentlich auch zugutekommen. Natürlich musste auch in Betracht auf Finanzen, Haushalt und so weiter sicherlich mal schwierige Entscheidungen treffen, aber es sollte sich immer darum handeln, und das hat sich nie geändert, das Wohl der Stadt und des Kreises in den Vordergrund zu stellen.
Ja, du bist ja bei den Freien Wählern, habe ich ja gesagt, und die Freien Wähler sind ja dezidiert extra keine Partei, sondern eine Alternative dazu. Wie würdest du denn sagen, wie unterscheidet sich denn die Arbeitsweise gegenüber den anderen SPD, CDU und so weiter und so fort?
Ja, der Hauptpunkt dahingehend ist wohl, dass wir nicht unbedingt in einem Abhängigkeitsverhältnis nach oben stehen. Das bedeutet, dass wir im Prinzip hier nur der Stadt verpflichtet sind. Ich bin auch Kreispolitiker, dass natürlich auch der Kreis da eine gewisse Rolle spielt. Aber wir sind nicht diejenigen, die die Vorschlägen oder Vorgaben von oben unterliegen, sondern wir können frei entscheiden, was wir wollen. Und dahingehend eben auch ganz anders vielleicht argumentieren. Ne? Wir hängen nicht an dieser großen politischen Fahne, sondern wir sind zum Wohl der Stadt Korbach da. Wir geben uns alle Mühe, auch das zu vertreten.
Das würden die anderen wahrscheinlich auch für sich in Anspruch nehmen, denke ich mal zumindest. Kann das auch ein Nachteil sein, wenn man jetzt, also jede Partei hat ja so ihre Geschichte, die sie erzählt und ihre Traditionen, auch Leitlinien, sage ich jetzt mal, dass man da in eine gewisse Beliebigkeit dann reinkommt? Wie würdest du das beschreiben?
Das eher nicht, denn Leitlinien, Leitbilder, Programme haben wir natürlich auch. Die haben wir aber auch selber gemacht und es ist doch schon was anderes, wenn du Mitglied in einer großen Partei bist, die auch in einer Regierungsverantwortung steht. Da musst du schon alleine eine andere Vertretung hinlegen, der Interessen der Partei, der Absichten der Partei. Du bist schon ein Stück weit gebunden und da fühle ich mich, und das ist auch einer der Beweggründe gewesen, warum ich mich auch den Freien Wählern angeschlossen habe. Ich klemme nicht in irgendeiner Form, wenn es auch nur ganz leicht ist, in Strukturen fest, sondern ich kann mich bewegen, ich kann Ideen entwickeln, ohne dass ich auch fragen muss. Ich frage meine Kollegen, frage meine Freunde, die mit mir da sitzen, aber ich muss nicht unbedingt noch andere fragen. Der Zwang besteht nicht.
Okay. Schauen wir mal von den Freien Wählern jetzt auf die lokale Politik im Allgemeinen, die euch ja alle eint, die ihr euch engagiert. Wie würdest du sagen, gibt es sowas wie einen typischen Arbeitsalltag für einen Kommunalpolitiker?
Naja gut, du unterliegst schon gewissen Strukturen. Du hast deine Stadtverordnetenversammlung, du hast die vorbereitenden Ausschüsse dazu, du hast dementsprechend im Vorfeld die Fraktionssitzung. Also du hast schon eine gewisse Regelmäßigkeit drin, in der du halt weißt, dann und dann kommt das und das auf dich zu. Hast natürlich auch außergewöhnliche Momente, wie es jetzt im Moment der Fall ist. Wir entwickeln jede Menge, und Korbach hat das eigentlich schon immer gehabt, ob das Zukunft Stadtgrün war oder wie auch immer, was dann auch immer wieder erfordert hat zu Sonderentscheidungen. Hier jetzt im Moment sind die aktuellen Dinge, die uns wirklich auch viel Verantwortung und Arbeit mit auf den Weg geben, das Freibad und die Fusion des Krankenhauses mit Frankenberg, was zwingend notwendig ist, um eine gesundheitliche Grundversorgung hier zu erhalten, sicherzustellen und auch für die Zukunft sicherzustellen. Es gibt keine Alternative. Das sind natürlich Dinge, die dich neben dem normalen Tagesgeschäft auch richtig manchmal in Anspruch nehmen, ne? Mit Sondersitzungen, mit Sonderausschüssen, mit Steuerungsgruppen, die hier mit einem hohen Maß an Verantwortung auch an die zukünftige Entwicklung einer Stadt herangehen müssen, ne? Ob das jetzt das Krankenhaus, was ist, was natürlich eine enorm wichtige Geschichte für die Zukunft ist, oder auch das Freibad, was auch eine hohe soziale Verantwortung bedeutet für gegenüber Schulen, gegenüber Vereinen, gegenüber, ob das Frühschwimmer sind, ob das Menschen sind, die einfach mit ihren Kindern mal ins Freibad wollen, schwimmen lernen, was auch immer dazu gehört. Du hast also ein ganz breites Spektrum von einer gering anspruchsvollen Seite her, aber auch bis zu wirklich entscheidenden Beschlüssen, die du da treffen musst.
Ich denke mal, vor allen Dingen in der Kreisstadt wird es diese Großprojekte ja eher andauernd geben. Ne? Das hört ja nicht auf, das eine ist beendet und das nächste kommt um die Ecke. Dabei muss man ja auch sagen, das ist ehrenamtlich. Also das ist kein Job sozusagen, sondern ein Ehrenamt nebenher, was viele manchmal vielleicht nicht auf dem Schirm so haben, richtig. Aber was, nehmen wir uns mal mit, was passiert denn so zwischen diesen öffentlichen Sitzungen? Bist du da jemand, der andauernd angesprochen wird? Wie läuft das so in der Kommunikation? Wie nimmst du das wahr?
Es ist natürlich bei mir ein bisschen außergewöhnlich, weil ich bin ein ziemlich bunter Hund auch immer noch, ne? Weil durch meine berufliche Tätigkeit in der Gastronomie, durch die Dartmannschaften, mit denen ich permanent in Kontakt stehe, werde ich natürlich sehr oft angesprochen. Da geht es um einfache Problematiken, ob das die Straßenbeschaffenheit ist, ob das jetzt das Glasfaser spielt, natürlich der Ausbau der Glasfaser hier in Korbach spielt eine Riesenrolle, weil es nur oft auch zu verkehrlichen Problemen kommt, zu Einschränkungen bei der Straßenbenutzung, Riesenschlaglöcher, Querungen und. Das sind natürlich Dinge, wenn du dich draußen bewegst, mit Menschen Kontakt hast, die gerne dann auch an mich herangetragen werden, wo ich allerdings auch gerne versuche, ich kann nicht jedes Schlagloch melden, aber wenn ich merke, es hat eine Wertigkeit, es hat eine Wichtigkeit oder es bewegt auch den Menschen, dann nimmst du dir das auch an und nimmst es auch mit. Auch wieder ein Grund, warum ich zu den Freien Wählern gekommen bin. Ich habe mir verschiedene Fraktionen angesehen, politische Gruppierungen angesehen. Aber bei den Freien Wählern hatte ich ein Problem, habe das an die Freien Wähler in einer Sitzung herangetreten. Es war die nächste Woche in der Stadtverordnetenversammlung und es wurde auch noch umgesetzt. Und das hat mich so bewegt, das hat mich so begeistert, dass ich letztendlich gesagt habe, Mensch, hier könntest du mal was tun, hier kannst du konstruktiv werden, nicht nur meckern, nicht nur schimpfen, sondern eben auch konstruktiv sich einbringen.
Weißt du noch, was das war?
Nee, das weiß ich nicht mehr. Das war auch irgendwann, ja, Anfang der 90er Jahre. Diesen Tagesordnungspunkt, den habe ich nicht mehr auf dem Schirm.
Okay. So, die Stadtverordnetenversammlung, die ist ja öffentlich. Wir berichten ja auch regelmäßig als WZ immer darüber und hören uns das alles an, wie in den anderen Gemeinden und Städten im, ja, natürlich auch. Nun sind aber so viele Leute immer gar nicht da. Es gibt schon die, die sich das angucken, aber es könnten ja auch mehr sein, sag ich mal. Also die wenigsten haben wahrscheinlich einen direkten Kontakt mal gehabt, so im privaten Bereich, als Hobby sozusagen. Nimm uns mal mit, wie läuft so eine Stadtverordnetenversammlung ab?
Ja, wie läuft eine Stadtverordnetenversammlung ab? Du hast eine Tagesordnung, die sich aus den zeitlichen oder politischen Dingen oder auch Ansprüchen an die Stadt entwickelt. Die Tagesordnung beinhaltet Bauflächen, beinhaltet Baugenehmigungen, Flächennutzungsänderungen, verkehrliche Maßnahmen, Kreiselbau im Straßenbereich, strukturelle Dinge, was kann man tun, Bodenvorhaltspolitik, Bodenvorratspolitik, was kann man tun, um Gewerbe anzusiedeln, um vielleicht Industrieflächen darzustellen, um der Landwirtschaft zu helfen. Gerade in den Ortsteilsbereichen hast du den Feldwegebau, der immer wieder Ansprüche stellt, weil es immer wieder in Anführungsstrichen für die Ortsteile auch zu wenig ist. Das ist berechtigt, ne? Es ist immer wieder schwierig, hier das Ganze auf einmal darzustellen. Und so gibt es dann, ergibt sich immer wieder zu jedem Monat hin eine Tagesordnung, die dann mit den einzelnen Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung, das ist in Korbach im Schwerpunkt die SPD, die CDU, die FDP, wir, die Korbacher Bürger und Bündnis 90, die Grünen, die im Prinzip auch alle eins verstanden haben, nämlich zum Wohle der Stadt dort zu sitzen, miteinander zu gestalten und nicht unbedingt gegeneinander und die politische Farbe rauszustellen. Das darf in einer Stadt eigentlich auch nicht passieren. Im Kreis ist es schon schwierig.
Das bringt mich, aber Entschuldigung, ich bin abgeschwungen. Alles gut. Das bringt mich direkt zur nächsten Frage. Stichwort Korbacher Verhältnisse. Ja. Was verstehst du darunter und wie prägt das so die Arbeit?
Also, ja, es ist eine schwierige Frage, ne? Man sollte, wie ich es eben schon angedeutet habe, wirklich immer bestrebt sein, das Ganze miteinander zu machen. Der Weg dahin, der kann durchaus unterschiedlich sein. Ich sage immer, wenn es zu weit nach rechts geht, dann muss man von rechts mal klopfen. Wenn es zu weit nach links geht, muss man von links mal klopfen. Aber es sollte jedem eins bewusst sein, man macht es, um Ziele hier zu erreichen, um die Stadt Korbach in den Vordergrund zu stellen und auch voranzubringen. Und das sollte man im Schwerpunkt miteinander tun. Dann ist es auch egal, ob man SPD oder Freier Wähler ist. Denn logisch ist doch, was der Stadt Korbach gut tut, das müssen wir umsetzen.
Und darum ringt ihr ja gemeinsam auch in den Stadtverordnetenversammlungen und tauscht euch aus. Wo liegen denn so die Stolpersteine in der Kommunalpolitik? Was funktioniert nicht so, wie es sollte?
Tja, was funktioniert nicht so, wie es sollte? Man muss immer ein wenig darauf achten, dass der Egoismus in einem selber nicht zu groß wird. Denn manchmal haben wir das Problem, dass es schwierig wird, Entscheidungen zu treffen, weil, ja, egoistisch ist vielleicht sogar zu stark gesagt, aber weil es Bestrebungen gibt, die auch den Vorteil des eigenen zu weit suchen. Und dann wird es immer schwierig, miteinander zu sprechen, Argumente aufzunehmen, Argumente auch nicht nur zu akzeptieren, sondern auch zu respektieren. Und da geht manchmal die Fahrt der Kutsche in die falsche Richtung. Aber das ist sehr, sehr schwer darzustellen, weil im Allgemeinen ist es nicht so. Du kennst es selber aus deiner Berichterstattung der WLZ heraus. Man geht eigentlich immer schon in eine Richtung. Du hast natürlich bei Klimaproblemen oder bei Klimalösungen, ob es jetzt Photovoltaik auf einem, Entschuldigung, ob es jetzt Photovoltaik auf einem Parkhausdach ist. Wie wird es gelöst? Macht es Sinn oder ist es eine Fassadenbegrünung? Macht es Sinn oder zerstört es vielleicht auch Strukturen? Da kann man durchaus mal politisch oder auch meinungstechnisch auseinandergehen. Das ist alles legitim, das ist alles in Ordnung.
War auch lange Thema.
Ne? Ja,
deswegen genau. Habe ich es benannt. Wie siehst du das so, diesen, es gibt ja einen Spagat zwischen, zum einen, vor kurzem waren Experten vom PBG Law, glaube ich, da, wo es um die Krankenhausfusion ging, in der Stadtverordnetenversammlung, die also diese Fusionspläne vorbereitet haben und ausgearbeitet haben, wie man das jetzt also steuerrechtlich neutral macht und wie auch immer. Und auf der anderen Seite ist ja der, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, normale Bürger sozusagen, dem das alles erklärt werden muss. Das ist ja ein Spagat. Also das eine ist sehr komplex und hoch speziell und das andere ist eben, naja, der Alltag, wo die Leute das gar nicht so auf dem Schirm haben. Wie siehst du diesen Spagat? Kann der gelingen?
Ja, er wird gelingen müssen. Denn natürlich ist es ein hochkomplexes Problem oder Aufgabe, Herausforderung, eine solche Fusion vorzubereiten, zweier solcher Häuser. Für den Bürger gibt es aber überhaupt keine andere Lösung. Wenn wir das nicht durchziehen, verlieren wir alles, was wir haben. Das heißt, wir haben dann nur noch eine grundversorgende Einheit, die ich vielleicht mit einem gebrochenen Arm aufnehmen kann, die ich aber bei allem anderen sofort weiterschickt. Das heißt, du hast dann bei allen Problematiken, die du hast, gesundheitlich, hast du lange Wege nach Kassel, Marburg, Göttingen, Paderborn oder Gießen, sonstiges. Und du bist als Stadtverordneter in diesem Prozess auch unendlich überfordert. Das heißt, du musst dir sehr, sehr viele Gedanken machen, du musst dir sehr, sehr viel erarbeiten, erschließen. Dafür sind übrigens solche Menschen, wie du sie eben genannt hast, da, uns dabei zu unterstützen, uns zu erklären, uns zu helfen bei der Entscheidungsfindung, ist mit eines der schwierigsten Dinge. Wir haben schon Rathäuser hier entschieden, wir haben schon ganz andere Dinge entschieden, aber hier geht es wirklich um einen sehr komplexen Sachverhalt, wo wir selber Hilfe brauchen, aber es dann auch einfach runterbrechen können für den einzelnen Einwohner und Bürger, ob das Kreis oder Stadt ist, indem man wirklich sagt, es gibt keine andere Möglichkeit. Die Möglichkeit, die wir schaffen, birgt aber auch wieder die Chance, uns eine hohe gesundheitliche Versorgungsqualität zu ermöglichen, uns auch neue Strukturen zu ermöglichen, die Pneumologie zum Beispiel am Krankenhaus, die sich letztes Jahr angesiedelt hat, schließt da möglicherweise eine große Türe auf. Chirurgie, Gynäkologie, die Stroke-Unit, die gesamte kardiologische Geschichte, das als grundversorgend oder versorgend mit einer hohen Qualität bei uns zu halten, wird nur gehen, wenn wir die beiden Häuser zusammenfassen. Ein Haus, allerdings an zwei Standorten. Also Frankenberg soll erhalten bleiben und Korbach in seiner Selbstverständlichkeit auch. Und hier ist es dann im Prinzip nicht schwierig, jetzt schließe ich den Kreis wieder, auf der einen Seite sich Hilfe zu suchen, um solche komplexen Themen zu verstehen und auf der anderen Seite dann es transformativ oder transportabel zu machen an den Bürger, um wirklich zu sagen, nur wenn wir das so machen, bleibt uns das erhalten, was wir haben.
Und das war Teil 1 des Gesprächs. In Folge 22, Ende Oktober, gibt es Teil 2, wo es um veränderte Rahmenbedingungen geht und wie der Wahlkampf wohl so aussehen wird. Sei gespannt. Wir werfen einen Blick in den Redaktionskalender für diese Woche. Welche Themen stehen an? Über was berichten wir? Was ist an diesem Wochenende los? Also in Kassel läuft heute am Dienstag ein Verfahren gegen einen Armbrustschützen. Wir berichten darüber. Die Matthias-Bauer-Schule, die wird erste europäische Botschafterschule und erhält ein Zertifikat. Das Heeresmusikchor Kassel, das kommt nach Bergheim. Und Hessens Kultusminister Armin Schwarz, der kommt am Freitag ans Fröbel-Seminar in Korbach und will diskutieren mit den Schülern. Und ansonsten, naja, eher mau am Wochenende, ehrlich gesagt, mach was Schönes draus. Trotzdem, alle detaillierten Infos zu diesen Terminen und auch einen Nachbericht dazu findest du immer in deiner WZ-Ausgabe, früh morgens am Frühstückstisch oder als E-Paper ab 20 Uhr. Und ich lasse dich nicht aus dieser Folge ohne eine gute Nachricht, das weißt du hoffentlich inzwischen. Diesmal was Interessantes, finde ich. Es gab eine Höferundfahrt des Landkreises im Sommer und die trägt langsam Früchte. Regionale Köche integrieren verstärkt heimische Produkte in ihre Speisekarten. 3 regionale Aktionsgerichte sind inzwischen entstanden. Die Köche hatten den Biohof Kräling in Schmidt-Lothheim, den Falkenhof in Strothe, den Angushof Sippel in Helmscheid und das Hofgut Rocklinghausen besucht. Die Sonnestuben Frankenberg, die servieren nun lauwarmen Linsengemüsesalat mit Ente, mit Linsen aus Schmidt-Lothheim und Gemüse vom Falkenhof. Und das Café Das Die Boots in Vega, das verarbeitet die Bio-Linsen zu einem Linsenburrito mit Kürbis und Spinat. Klingt irgendwie lecker. Das Gasthaus Sauer in Asel kreiert mit Bratlingen aus Bio-Linsen, Falkenhofgemüse, regionalen Kartoffeln, Kürbis und Käse. Die Gastronomen überzeugen die frische Regionalität und die lange Lagerfähigkeit durch die kurzen Transportwege. Auch die Kita Königsquelle zum Beispiel in Bad Wildung, die bestellt jetzt alle 2 Wochen frisches Gemüse beim Falkenhof und passt den Speiseplan ans saisonale Angebot an. Franziska Henkel, Koordinatorin der Ökomodellregion, freut sich über die kreative Integration regionaler Produkte. Und Karl-Fried Kuckuck vom Fachdienst Landwirtschaft, der betont, Regionalität und Qualität bieten Gästen eine unvergleichliche Geschmackserfahrung. Die Ökomodellregion ruft weitere Gastronomiebetriebe, Kitas, Schulen und Caterer auf, mehr regionale Produkte zu nutzen. Und ich wäre dafür, ich würde es auch kaufen und essen. Gerne. Und das war es mit dieser Folge. Gib mir gerne Feedback. Welche Themen interessieren dich und was brennt dir unter den Nägeln? Erzähl es mir und vielleicht greifen wir das Thema auf und sprechen mal miteinander, womöglich auch in diesem Podcast. Sende mir eine WhatsApp-Nachricht an 0170 73 72 170 oder eine E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Die Infos findest du auch in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere doch ganz schnell und einfach die Lokalrunde. Und wenn du mir helfen möchtest, mehr Waldecker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfehle den Podcast bitte weiter. Und bewerte ihn auf Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Neue Episoden, die kommen immer dienstags. Und alle Infos zu dieser Folge findest du auf wlz-online.de/podcast. Bis nächste Woche mit den Themen, die Waldeck bewegen. Dein Dennis Schmidt.